Leute, das ist der Titel einer Predigtreihe von Ostern bis Pfingsten. Osterleute, also Leute, die von der Auferstehung Christi gehört hatten, die ihm begegnet sind, die ihm vertrauen, die auf ihn hoffen. Osterleute beten. Betest du? Wir haben gerade miteinander gebetet. Wann und wie betest du? Vielleicht kann dich inspirieren, wie Jesus gebetet hat. Im Johannesevangelium wird ein langes Gebet Jesu überliefert. Es ist ein ganz anrührendes Gebet, denn wir hören Jesus auch für uns beten. Hört mal genau hin. Solches redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche, so wie du ihm Macht gegeben hast über alle Menschen, auf dass er ihnen alles gebe, was du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie. Nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Sie aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien, wie wir. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie bewahrt. Und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Nun aber komme ich zu dir, und das rede ich in der Welt, auf dass meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Ich heilige mich für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihnen kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Tun wir, wenn wir beten. Wir nehmen uns Zeit. Wir geben dem Gebet einen Raum in unserer Zeit. Zeit für Gott, Zeit für mich, Zeit für andere. Jesus hat sich Zeit genommen zum Gebet. Immer wieder hat er sich zum Gebet zurückgezogen. Noch in der Stunde seiner Gefangennahme und seiner Passion beginnt Jesus mit einem Gebet. Und dieses Gebet ist wie ein Vermächtnis an seine Jünger. Sie haben dieses eindringliche Gebet bewahrt und sie haben es weitergetragen. Ein richtungsweisendes Gebet. Jesus hat so gebetet, das heißt, wer so betet, folgt ihm nach. Osterleute nehmen sich Zeit für Gott und das ist nicht selbstverständlich, denn unser Leben ist ja beschäftigt. Darüber brauchen wir nicht zu jammern. Ich finde das wunderbar, dass wir mit unserem Leben etwas schaffen können. Das macht auf der Erde das Leben spannend und erfüllend und bunt. Das merkt man spätestens dann, wenn man für einige Zeit oder auch auf Dauer zur Untätigkeit verurteilt ist. Das ist schwer zu ertragen. Das ist schwerer zu ertragen, als gelegentlich in Stress zu geraten. Ich habe einmal zu Gott gebetet und gesagt, Gott, mir ist langweilig. Ich sage euch, das mache ich nie wieder. Aber etwas zu tun und zu bewegen ist ein Segen. Es gibt so viel zu tun an Gutem. Aber ohne Unterbrechung zu arbeiten, wir wissen das, macht süchtig. Das kann irgendwann dazu führen, dass wir uns immer schlechter fühlen und dass wir völlig aus der Bahn geworfen werden. Wer so arbeitet, wird zwar in unserem kapitalistischen Leistungsprinzip, in dieser Leistungswelt hoch angesehen, ist aber gleichzeitig krank, unbarmherzig und wird gottlos. Jedenfalls werden wir Gott so los, weil wir den Blick für ihn verlieren. Irgendwann stellen wir überrascht fest, er ist nicht mehr da. Beten gibt uns einen anderen Blick. Es zeigt uns, dass wir uns nicht unserer Leistung verdanken, dass wir nicht darauf einfach bauen. Es wirkt so heilsam. Körper und Seele atmen auf. Durchatmen heißt zu Recht ein besonderes Format an manchen Sonntagabenden, das ich euch sehr empfehle. Da wird auch viel gebetet und da wird zum Gebet angeleitet. Osterleute nehmen sich Zeit fürs Gebet. Sie sagen zu ihm, zu Gott Vater, wie Jesus selbst. Und so wird Jesus zu unserem großen Bruder. Dass wir Gott unseren Vater im Himmel nennen, klingt für uns so normal, aber das ist eine Revolution, sage ich euch. Es ist jedenfalls nicht so ein Produkt irgendeiner Ahnung. Ja, so Brüder überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen. So hat's Friedrich Schiller gedichtet und Beethoven vertont in der Ode an die Freude. Die hat ja Karriere gemacht. Ja, wir hören sie wahrscheinlich heute öfter, wenn wir die Europawahl haben. Aber das konnte der auch nur schreiben, weil er schon wusste, weil Jesus das gesagt hat. Wenn also es mehr als eine diffuse Ahnung ist, dann haben wir es von Jesus, dass wir Gott Vater nennen können. Und er ist unser großer Bruder geworden. Allerdings wird das nur wirksam, kann er uns nur helfen, wenn wir ihm auch vertrauen. Ohne dieses Vertrauen wissen wir auch nicht, wie wir uns diesen Vater vorstellen sollen. Für den einen von euch ist Vater vielleicht ein Sehnsuchtswort. Er oder sie sagt, ich habe nie einen gehabt, wäre das schön. Andere hoffen, so etwas wie ihren Vater nie wiederzusehen. Schon gar nicht mit unbegrenzter Macht im Himmel. Es gab in diesem Jahr einen witzig gemeinten Werbespot zum Muttertag. Ich weiß nicht, ob ihr den mitgekriegt habt, der war sehr virulent. Er endete mit dem Seufzer einer kleinen Tochter. Danke, Mama, dass du nicht wie Papa bist. Ich habe erst herzhaft gelacht. Das Lachen ist mir dann allerdings ein bisschen im Hals stecken geblieben. So witzig, wie der Spot rüberkommt, so ein Satz kann ja bitter ernst gemeint sein. Es ist also ganz wichtig, wie der ist, den wir Vater nennen, zu dem wir beten. Und Osterleute erfahren im Gebet ihren Vater im Himmel als einen verlässlichen Vater. Einer, der mit den Schwestern und Brüdern von Jesus durchs Leben geht. So könnte man sagen. Einer, der fördert, der auch herausfordert, der korrigiert, der aber in dem allen liebt. Osterleute nehmen sich Zeit. Wofür? Sie beten für sich selbst. Das heißt konkret, in diesem Text tut das Jesus auch: Vater, verherrliche du mich. Das heißt jetzt nicht, setz mich jetzt groß auf den Thron und zeig allen, wie toll ich bin. Das heißt, hol mich zu dir. Verherrliche mich, hol mich zu dir. Wenn wir für uns selbst beten, sagen wir damit, ich brauche dich, mein Vater. Ich kann ohne dich gar nicht sein. Und das ist eine Bitte, die Gott ausgesprochen ehrt. Für sich selbst zu beten, kommt ja manchen nicht so richtig vor. Ist das nicht selbstsüchtig? Ehren wir Gott wirklich, wenn wir Gott für uns selbst bitten? Natürlich, es gibt auch selbstsüchtiges Gebet. Es geht auch nicht darum, Gott um etwas zu bitten, was wir eigentlich selber tun sollen. Ja? Das ist ja auch sehr beliebt, eine sehr beliebte Übung. Aber das ist klar, dass es darum nicht geht. Wenn wir im Gebet Gott sagen, dass wir ihn dringend brauchen, dann ehrt ihn das. Viele von euch kennen das und lieben auch das Friedensgebet, das Franz von Assisi zugeschrieben wird, obwohl er daran unschuldig ist. Ich habe es immer sehr gerne gebetet. Aber wie fromm ist das eigentlich, was wir hier beten? Hört mal an einer Stelle zu. In dem Gebet heißt es: Herr, lass mich trachten, nicht dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Trösten, verstehen, lieben. Das sind natürlich Aufgaben für mich als Christ. Aber das Erste, nicht, dass ich getröstet werde. Und was ist, wenn ich Trost brauche? Wir werden uns in der ökumenischen Pfingstandacht unter anderem dazu Gedanken machen. Wie ist das, wenn ich Trost brauche? Das kam vorhin in den Infos nicht vor. Ich sag's nochmal, weil es erst nach der Gemeindefreizeit ist. In der übernächsten Woche, Mittwoch, 19 Uhr in der 14 Nothelferkapelle, sind wir herzlich eingeladen, mit anderen Christen zusammen zu sein. Und das hat ja auch schon was Tröstliches, zu sehen, wir sind gemeinsam da. Nicht, dass ich verstanden werde. Wirklich? Was ist denn, wenn mich niemand versteht? Wie gut geht's uns dann? Am 27. Juni wird es einen besonderen ACK-Gottesdienst geben. ACK ist die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, die Ökumene in Deutschland. Die ACK lädt ein zur Eröffnung des Stadtrates, den wir heute wählen. Und sie möchte alle Abgeordneten, die kommen möchten, einladen. Das war übrigens auch ein besonderer Wunsch unseres Oberbürgermeisters. Und wir werden für sie beten. Und ein Punkt wird sein, das sind ja Leute, die sehr exponiert dann dastehen. Die von vielen auch sehr argwöhnisch betrachtet werden. Was macht das mit ihnen? Wir möchten sie ermutigen und ein Stück auch ihre Situation verstehen. Nicht, dass ich geliebt werde. Aber was ist, wenn ich mich nun mal nach Liebe sehne? Es können sich ja mal alle melden, die das nicht tun. Ach doch, lieber Vater im Himmel, ich bitte darum, dass ich getröstet werde. Ich bitte darum, dass ich verstanden werde. Ja, und vor allem, dass ich geliebt werde. Wenn ich bete, nehme ich mir Zeit für mich selbst. Ich bete zum Vater Jesu Christi, der seine Zeit mir opfert und sich mir mitteilt. Für sich beten lassen. Ihr wisst, dass wir einen Kreis haben von Betern, denen wir als Gemeinde trauen und denen wir einiges zutrauen. Nach jedem Gottesdienst sitzen zwei hier vorne und sind bereit, für euch zu beten und euch zu segnen. Heute sind ein paar mehr daran beteiligt und stellen sich jetzt gleich hier im Raum auf. Und ich lade euch ein für eine stille Gebetszeit für euch selbst und für eure Anliegen. Aber wenn ihr sagt, ich möchte gerne, dass jemand anders mal für mich betet, dann sagt ihm kurz das Anliegen oder ihr kurz das Anliegen und lasst für euch beten. Wir haben ein paar Minuten jetzt Zeit dafür. Wir werden ein bisschen Musik hören dabei. Wer einfach nur sitzen bleiben möchte und beten, das ist okay. Aber wer aufstehen möchte und für sich beten lassen möchte, umso schöner. Steht doch mal auf, dass man euch sieht, Beter, und verteilt euch so ein bisschen hier im Raum. Wir müssen nicht alle nach vorne kommen, dass jeder so die Möglichkeit hat, zu jemandem hinzukommen. Ich stelle mich selber auch dazu. Osterleute beten. Sie beten für sich selbst, sie beten aber auch für andere. So wie Jesus. Ich bitte für die, die du mir gegeben hast. Wir beten also für die Gemeinschaft der Nachfolgerinnen und Nachfolger, für unsere Gemeinde, für das weitere Feld, den Hauskreis, die ACK, weltweit für die Christen. Vor jedem Gottesdienst treffen sich Gottesdienstmitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir beten für alle, die ihn besuchen werden. Wir beten aber auch füreinander, jeden Sonntag. Mir tut es gut, wenn jemand aus diesem Kreis für mich und die Predigt betet. Und ich bete gerne für andere und ihren Dienst. Ich freue mich, wenn im Bibelgespräch unserer Gemeinde für die Gemeinde gebetet wird oder für Schwestern und Brüder, die gerade besonders unter Druck stehen. Und sicher geschieht das auch anderswo, etwa in den Hauskreisen. Wir haben das Gebet füreinander so nötig, denn wir leben in einer Welt, die auch für Christen nicht einfach ist. Auch in Deutschland erfahren wir zunehmend Ablehnung. Das lässt uns nicht unberührt. Nun kann man sich in der Gemeinde, wenn man Ablehnung erfährt, natürlich hinter hohen Mauern zurückziehen und die böse Welt beschimpfen. Oder man kann sich anpassen, bis keiner mehr merkt, was an den Christen eigentlich besonders ist. Beides hat es in der christlichen Kirche gegeben und gibt es bis heute und zerstört den Glauben. Und darum betet Jesus für die Seinen. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, dass du sie bewahrst vor dem Bösen, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und so können wir auch heute beten. Erst recht, wenn wir an die vielen Christen denken, die unter massiver Diskriminierung und Verfolgung bis hin zu physischer Gewalt leiden. Die Verfolgung der christlichen Kirche ist nicht eine Sache aus der sprichwörtlichen alten Zeit in Rom. Sie ist in Teilen der Welt bedrückende Gegenwart und wir merken das ja als internationale Gemeinde sehr. Das ist übrigens auch ein Grund, wählen zu gehen. Dafür zu sorgen, dass wir in einer Welt bleiben, die tolerant und offen den Glauben von Menschen respektiert. Solche Dankbarkeit ist aber kein leeres Wort, wenn sie nicht in der Fürbitte für die verfolgte Kirche sich auch ausdrückt. Wenn wir dabei nicht allgemein faseln wollen, müssen wir uns auch informieren. Was passiert denn gerade? Christen bemühen sich um seriöse Nachrichten, damit sie informiert beten und wo nötig auch ihre Stimme erheben können. Die weltweite Gemeinde Jesu hat aber die Fürbitte nicht nur nötig, weil sie von außen bedroht ist, sondern ich glaube, viel mehr ist die Kirche oft von innen bedroht. Dann, wenn Uneinigkeit die Kirchen oder Gemeinden trennen. Trennungen sind gepaart mit beschämender Ignoranz, mit Eigenbrötlerei, mit Besserwisserei. Alles, wissen wir, gibt's in Kirchen und Gemeinden. Wie gut, dass sich Kirchen und Gemeinden auch aufeinander zubewegen. Organisationen wie die Evangelische Allianz oder noch umfassender die Ökumene, also die ACK in Deutschland, hat da viel Positives bewirkt. Aber das ist ja auch erst ein Anfang. Ich denke daran, dass vor einigen Jahren eine kleine Gruppe von Abgeordneten auf der Bundeskonferenz unseres Gemeindebundes, die übrigens auch nächste Woche stattfindet, unsere Abgeordneten fahren hin, die haben vorgeschlagen, Gespräche mit dem Bund freier evangelischer Gemeinden zu führen. Ja, ihr wisst, wahrscheinlich hier in Gonsenheim gibt es auch so eine FEG, ob ein Zusammengehen nicht sinnvoll ist. Wir sind uns als Kirchen so ähnlich, dass man oft den Namen nicht mal richtig unterscheiden kann. Aber beide Seiten in den Kirchenleitungen wollen das nicht wirklich. Ist das wirklich Nachfolge Jesu? Also ich bezweifle das. Jesus betet, dass sie alle eins seien und Osterleute beten, dass wir alle eins seien. Mit einer Freikirche zusammenzuarbeiten mag dabei noch leicht sein für uns. Aber wie soll es gehen, wenn Kirchen so ganz anders aussehen und funktionieren? Sollen wir dann Kompromisse schließen, alle Konturen verwischen? Sollen wir den Papst anerkennen oder, vielleicht noch schöner, die 1600 Jahre alte orthodoxe Liturgie für unseren Gottesdienst übernehmen? Wir würden uns viel Stress um die Lieder ersparen. Jesus betet zum Vater, dass wir eins seien, wie wir eins sind. Vater, Sohn sind im Heiligen Geist eins. Vater und Sohn. Wie genau? Doch nicht so, dass der Vater aufhört, Vater zu sein und der Sohn aufhört, Sohn zu sein. Beide sind vollkommen eins und doch unterschiedlich. Der Vater ist nicht der Sohn ist nicht der Vater und dennoch sind beide nicht ohne den anderen das, was sie sind. Könnte das nicht ein Vorbild für uns Kirchen und Gemeinden sein? Nur gemeinsam sind wir Gemeinde Gottes oder mit dem Bild aus der Offenbarung gesprochen, Braut Christi. Wir beschenken uns mit dem, was der andere nicht hat und helfen uns so in der Christusnachfolge. Es geht nicht um Uniformität. Im Halbdunkel sind alle Katzen grau. Wie schade. Also Licht an, Unterschiede bestaunen und dann einander helfen. Christus begegnet uns im Bruder und in der Schwester der Gemeinde. Er begegnet uns in der Nachbargemeinde und in der anderen Konfession. Wir haben unser Profil lange über Abgrenzung gesucht. Wir sind die, die keine kleinen Kinder taufen. Das stimmt ja auch meistens. Wir könnten ja positiv sagen, für uns gehört Glaube und Taufe ganz eng zusammen. So kommt man ins Gespräch. Im 1. Petrusbrief 4, Vers 10 heißt es, und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Und ich denke, praktisch 100% meiner von mir so geliebten Gemeinde wird jetzt innerlich nicken und zustimmen. Ja, das ist ja so richtig, Pastor. Schön wäre es, wenn diese Zustimmung auch noch bei der Einladung zum nächsten ökumenischen Gottesdienst sichtbar würde. Aber das ist ja so anders als bei uns. Eben. Stell dir vor, jeder will die Ökumene, die will wirklich jeder, also jeder bei Verstand. Aber keiner geht hin. Irgendwo muss eine Überzeugung praktisch werden, sonst ist sie kraftlos. Jetzt bitte ich euch, euch eine Minute Zeit zu nehmen. Die nachfolgenden Programme verschieben sich um einige Minuten. Und betet für Geschwister aus dieser Gemeinde oder auch aus dem weiteren ökumenischen Umfeld. Eine Minute Zeit dafür. Für Menschen auch, die von Gott nichts wissen oder nichts wissen wollen. Sie beten darum, dass Menschen durch das Wort, das Jesus ihnen gegeben hat, zu glaubenden Menschen werden. Und darauf zielt ja die Bitte ihres Herrn. Ich bitte aber nicht allein für sie, sagt Jesus, also für seine Jünger um ihn herum, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Also für uns zum Beispiel. Und das hat direkt auch etwas mit der Einheit der Christen zu tun, denn nichts schwächt unsere Osterbotschaft so sehr wie unsere Uneinigkeit und Spaltung. Und Leute, es gibt eine ganz einfache Regel. Je frömmer und rechtgläubiger sich eine Gemeinde fühlt, umso schneller trennt sie sich von den anderen, die offenbar weniger fromm und rechtgläubig sind. Das lässt sich durch die ganze Kirchengeschichte beobachten und das gilt auch aktuell. Wir sind nicht so verweltlicht wie die anderen. Bei uns predigen keine Frauen. Wir sind bibeltreuer als die anderen, denn wir nehmen die Bibel wörtlich und nur wir lesen sie richtig. Peng ist die Spaltung da. Diese Vergleiche nach unten sind attraktiv für Menschen, die sich weiter oben fühlen wollen, besser fühlen wollen. Aber für sonst wirklich niemand. Keine klaren Aussagen aus dem Evangelium mehr zu machen, das ist langweilig und wirkungslos. Klar, es macht Mission auch überflüssig. Gleichzeitig nichts untergräbt unsere Mission nachhaltiger als bornierte Kleinkariertheit. Osterleute beten. Sie nehmen sich Zeit für andere, sie beten für eine Welt in tausend Nöten und sie tun es hoffentlich in Einigkeit. Und deshalb haben sie nämlich, wenn sie für andere beten, haben sie viel weniger Zeit zum Streiten. Das ist wunderbar. Am Ende des Gebetes Jesu für die Seinen weitet sich nämlich sein Blick. Er sieht die künftigen Gemeinde. Wenn es seine Gemeinde ist, dann kann es nur ein Weg der Liebe sein, auf dem sie sich begibt. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihnen kundtun, sagt Jesus, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei, wie ich in ihnen. Liebe Gottes schließt nicht aus, sondern die schließt ein. Sie ist nicht exklusiv, sondern inklusiv. Deshalb beten Osterleute nicht nur für Christen, für die Gemeinde, für Kirchen und ihren Dienst. Sie beten für ihre Nachbarschaft, für ihr Gemeinwesen, für den Stadtteiltreff. Sie beten für ihre Stadt, für ihr Land, für Europa, für diese Welt und natürlich für die Familien, für die Kranken. Sie beten ganz besonders für Menschen am Rand der Gesellschaft, für aktuelle Notlagen, die sie mit hoffentlich wachem Auge und offenem Herzen sehen. Und nachdem sie die Hände gefaltet oder zu Gott erhoben haben, packen sie zu. Denn wer glaubt und betet, arbeitet auch. Ora et labora. Bete und arbeite, haben die Mönche gesagt. Und sie haben Jesus durchaus richtig verstanden. Wenn wir etwas tun, tun wir es mit allen Menschen gemeinsam. In diesem Sinne für Gerechtigkeit, für Frieden, für Bewahrung in der Schöpfung zu handeln, da muss man nicht Christ sein zu, das können wir übergreifend. Aber im Gebet kann uns ja keiner vertreten. Wenn wir es nicht tun, wer soll es machen? Wir nehmen uns Zeit, beten für uns selbst, für unsere Glaubensgeschwister, wir beten für die Welt. Das ist viel, nicht wahr? Wo sollen wir anfangen? Wo sollen wir aufhören? Und wann soll dieser Gottesdienst mal aufhören, wenn wir für das alles noch beten wollen? Manchmal fühlen wir uns ohnmächtig. Aber merkwürdig, nicht den Mächtigen, sondern den Ohnmächtigen gilt doch die Verheißung des Auferstandenen. Es sind doch gar nicht wir, die großen Helden, die alles bewegen. Es ist doch er und wir bitten ihn darum. Als Beter können wir uns auch unsere Schwäche eingestehen. Unsere Gebete sind weder eine Machtdemonstration noch ein Leistungssport. Der jüdische Theologe und Philosoph Martin Buber hat in seinen chassidischen Erzählungen die Geschichte von Rabbi Mendel aufgenommen, mit der ich schließen möchte. Der Rabbi wurde gefragt, wie er all die Not, die von den Menschen an ihn herangetragen werden, angesichts der beschränkten Zeit in der Fürbitte vor Gott bringen könne. Also es gibt so viel Not, du hast doch gar keine Zeit, wie soll das gehen? Seine Antwort: Von der Not eines jeden bleibt eine Spur in meinem Herzen eingeritzt. In der Stunde des Gebets öffne ich mein Herz und sage: Herr, Herr der Welt, lies ab, was hier geschrieben steht. Osterleute beten. Sie nehmen sich den Zeitraum, den sie brauchen, um dem auferstandenen Herrn und Gott das Innerste ihres Herzens aufzutun. Und Jesus wird auch das, was in den Gebeten seiner Nachfolgerinnen und Nachfolger unausgesprochen bleibt, darin eingeritzt finden. Amen.